Es war heute vor 14 Tagen. Es war Allianzabschluss, natürlich das große Highlight hier in Markneukirchen, aber es gab auch noch woanders Allianzabschlüsse, zum Beispiel in Klingenthal in der Rundkirche. Das Thema war Freude und ich durfte eine Verkündigung mithalten, zusammen mit jemandem anders. Und das ist mir ein bisschen aufgeregt. Ne? Ein paar andere Christen mit dabei, habe ich sogar mal einen Sakko angezogen und so und versucht, ein bisschen schön auszusehen. Das mache ich bei euch auch, aber auf eine andere Art und Weise. Und dann war der Gottesdienst sozusagen vorbei, fast vorbei, und dann kam noch eine Kollektenansage. Ein Spendenprojekt wurde vorgestellt. Und da kommt auf dem Altarplatz einer im Kapuzenpulli und er hat von der Kinderhilfe Westafrika erzählt. Das sah so ein bisschen, na schon, als würde er gar nicht richtig dazugehören, aber er hat erzählt, was er dort macht und tut, wie er mit seiner Truppe in Westafrika vor allen Dingen Kindern von Jesus erzählt, ihnen im Leben hilft und nebenbei erzählt er, wie er zum Glauben gekommen ist. Dass er jemand war, der in einem sozialistisch-kommunistischen Elternhaus aufgewachsen ist, dass aber nach der Wende Gott in sein Leben gesprochen hat. Und zwar durch drei Dinge. Das erste, durch Freunde, die den Mut hatten, ihn auf den Glauben anzusprechen. Das zweite, durch eine Beschäftigung mit der Wissenschaft, ob das wirklich alles so sein kann, dass es Gott wirklich nicht gibt. Und er hatte eines Nachts den Mut für ein erstes Gebet. Und in dieser Nacht ist ihm Christus begegnet in seinem Zimmer. Er hat es beschrieben. Ich kann das gar nicht so nacherzählen, da müsste man ihn selber nochmal fragen. Aber das war sein Anfang mit Gott und er hat Jesus in sein Leben eingelassen. Und seitdem ist er jetzt schon viele Jahrzehnte unterwegs, Kinderhilfe Westafrika. Da gibt es ja auch in Oelsnitz die Truppe, die da Nähmaschinen bereitet und aufbaut und darüber schafft. Und das war der Leiter. Wisst ihr, das hat mir wahnsinnig Freude gemacht, diesem Erzählen zuzuhören. Man hat miterlebt, wie Gott wirkt und wie Gott in ein Leben hineinspricht. Und mir geht es dann immer so, dass ich selber auch dankbar werde für meine eigene Geschichte. Und ich merke, Glauben ist eben nicht nur Wissen oder für Wahrhalten. Glaube ist gelebte Beziehung, mit Jesus rechnen, ihn in mein Leben hineinlassen. Ich hatte im Herbst, also vor der Adventszeit, eine Predigtreihe begonnen, der Anfang und die Folgen. Und das ist genau die Zielsetzung, die ich eigentlich mit dieser Predigtreihe hatte, was auch dieser Mann dort erzählt hat, nämlich, dass wir hören und miterleben, wie Gott Menschen zu sich führt, wie er das macht. Und das will ich nie erzählen, nur damit wir das wissen und wieder irgendwelches Wissen anhäufen, sondern dass mir ein Licht aufgeht und ich erkenne, genau diese Wege will ja Christus mit mir auch gehen. Der will mich zum Erkennen und zum Glauben führen. Das waren damals im Herbst, die meisten werden es erfolgreich vergessen haben. Und es ist auch okay. Es waren zwei Geschichten. Die Bekehrung eines Paulus, der ja gegen Jesus gekämpft hat, regelrecht gegen ihn gekämpft hat und Jesus hat ihn sozusagen selbst bekehrt. Und ein zweiter Teil dieser Predigtreihe war die Geschichte von dem Hananias. Das war diese Person, die Jesus sozusagen beauftragt hat, zu diesem Paulus hinzugehen, ihm die Hände aufzulegen, für ihn zu beten. Und der Hananias, der weigert sich erst, hat Angst davor. Wisst ihr, und dann geht er aber hin, dann geht er hin und dann sagt er etwas Wunderbares. Dann sagt er zu einem, der eigentlich bis zur jetzigen Zeit sein Feind war, sagt er, lieber Bruder, wenn Glaube beginnt, dann geschieht immer diese zwei Dinge in der Regel. Menschen fangen an, sich zu Jesus hinzuwenden und andere Menschen werden beauftragt, dabei zu helfen. Sie sind sozusagen Geburtshelfer. Das ist natürlich eine Rolle, so ein Geburtshelfer im Glauben zu sein, das will ich manchmal gar nicht so richtig. Ich weiß gar nicht so richtig, wie. Vor Christen zu predigen und Gottes Wort auszulegen, ihr sitzt alle ruhig da, das, ne? Da zuckt auch niemand groß. Das ist viel, viel einfacher. Noch nicht, ja. Ne? Aber da wirklich Geburtshelfer zu sein, mit Menschen Wege zu gehen. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dann lieber nach der Bibelstunde in der Gebetsgemeinschaft bete, Herr, schenk Erweckung. Und dann kommt mir der Gedanke, Jesus, vielleicht geht es ja auch ohne mich. Und wenn ich dann nach Hause fahre, dann kommt nächster Gedanke, und vielleicht stammt es so von Christus selbst, der mir sagt, Falk, natürlich geht es ohne dich, aber ich will gar nicht ohne dich. Und ich hoffe, uns geht es auch so, dass wir, wenn wir Geburtshelfer sind, diejenigen, die mit Jesus gehen, dass sie verstehen und miterkennen, sie werden damit hineingenommen, weil Jesus das will, für dich. Wir schauen uns eine Geschichte an in der Apostelgeschichte, wo es genau wieder so ist, wieder zwei. Es ist wieder so, dass jemand zum Glauben findet und es ist wieder so, dass jemand dabei hilft. Man könnte sagen, es ist eine Hebammengeschichte. Und da wird ein neues Leben hervorgebracht, ein Leben in Jesus. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Da heißt es: Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las das Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort, halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein lauter Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemandem anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder, er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Der Anfang und die Folgen. Zwei Personen. Wir beginnen mit der ersten. Der eine, Philippus. Wenn man die Apostelgeschichte jetzt liest, ich fasse es zusammen, er ist ein Diakon, ein Gemeindehelfer, später Gemeindegründer, man könnte auch sagen, ein Evangelist, ein begnadeter Diener. Der wird jetzt vom Engel des Herrn angesprochen. Und ich habe mal zusammengefasst, was der Engel des Herrn denn jetzt diesem Philippus sagt. So reinzumachen, dass man sagt, Philippus, was weiß er? Also Philippus weiß, Gott hat geredet. Philippus hat was von dem Ort gehört, ne, Richtung Gaza. Gaza war zur damaligen Zeitpunkt eine Ruine. Die Straße war wüst, das Klima heiß. Philippus wusste ein weiteres. Er war bis dahin Gemeindegründer in Samaria und er musste ein blühendes Gemeindegründungsprojekt verlassen. Und er weiß, ungefähr 100 bis 120 Kilometer liegen vor ihm. Aber er weiß nicht für wen und er weiß nicht, wie viele Leute ihm begegnen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich das von einem neuen Projekt wüsste, was wäre mein Reaktionsmuster? Oder ich würde vielleicht den Philippus zuerst fragen, warum machst du das? Jetzt könnte ich ganz fromm sagen, weil Gott gesagt hat, er muss gehen. Jetzt bitte ich euch mal, die Situation zusammen zu rechnen, wo ihr genau wusstet, das muss ich machen, weil Gott es will. Es ist doch oft eher ein Abwägen und Fragen, ein Zögern und Zaudern. Der Philippus, ich möchte es euch versuchen zu erklären. Wisst ihr, der hatte ein inneres Ziel und er hatte eine innere Richtung. In der Apostelgeschichte im Kapitel 6 werden ihm die Hände aufgelegt. Er wird eingesegnet zum Dienst für die griechischen Witwen. Und wisst ihr, wer die griechischen Witwen waren? Das waren Menschen, die niemand im Blick hatte, die alle vergessen haben. Das sind die Menschen, wo man zuerst vorbeigeguckt hat. Aufgrund einer Verfolgung wird er dann Gemeindegründer in Samaria. Viele von euch kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Region in Samaria, das waren die Menschen, die niemand im Blick hatte, die niemand wollte. Wo jeder gedacht hat, die sind nichts wert. Dort baut Philippus Gemeinde. Und das Projekt dort knallt voll durch. Es kommen viele, viele Menschen zum Glauben. Dem Philippus wird es geschenkt, ein großer Erfolg. Und es entsteht Freude in dieser Stadt. Durch Glauben entsteht Freude. Wisst ihr, was ich denke? Der Philippus hatte so einen inneren Kompass, dass er genau wusste, wo gehe ich hin? Wo ist mein Ziel? Was ist mein Lebensziel? Und er hat in den ganzen Monaten, vielleicht sogar Jahren entdeckt, ich werde zu den Menschen geschickt, die niemand im Blick hat. Übertragen wir das mal kurz. Ich habe das mal den Philippus weggelassen und mal so das so formuliert, ich, ne, da könnt ihr jetzt alle euren Namen einsetzen, ne, ich weiß, so. Gott hat geredet. Die Aussichten dieser Sache sind sehr unklar und öde. Ich müsste etwas Blühendes verlassen oder übergeben. Die Sache könnte heiß werden. Ich weiß nicht, ob und was es bringt. Frage: Wie sieht mein Reaktionsmuster aus? Wisst ihr, es hilft. Es hilft unglaublich, wenn ich entdecke, der Philippus hat ein Lebensziel. Und es hilft ungemein, wenn auch ich in meinem Leben weiß, wenn du in deinem Leben weißt, du hast ein Lebensziel. Ich habe mal im Zuge dessen, dass ich dann auf Bibelschule bin, in jungen Jahren, ist mir ein Bibelwort begegnet in heikler Situation, Lukas 9, Vers 6, ich habe es vielleicht auch schon mal erzählt, da heißt es, und sie gingen in die umliegenden Dörfer, verkündeten das Evangelium und machten gesund an allen Orten. Mir hat es unglaublich gefallen, weil dort Dörfer stand. Und dann war ich in Falkenberg, ein Dorf. Matthias kann es bestätigen, meine Frau auch. Dann waren wir im Oderbruch, es war ein Dorf. So, und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Natürlich ist Magnerkirchen die Perle des oberen Vogtlandes und eine prächtige Stadt in einer ländlichen Gegend. Versteht ihr? Also das war so ein innerer Kompass, dass ich bis jetzt durchgezogen hat. Und als damals vor 10 Jahren ne, der Rainer Steger angerufen hat und gesagt, ey, wollt ihr nicht wieder nach Sachsen kommen? Ich will gern, dass ihr nach Plauen vielleicht kommt und so. Ich habe gesagt, du geht nicht. Plauen hat Straßenbahn, nix Dorf. Ne, das ist ein kleiner Teil einer eigenen Geschichte. Ich frage dich aber ganz bewusst und ich frage mich selber auch, ne? Haben wir so eine innere Orientierung? Ein Philippus weiß, ich werde zu denen geschickt, die niemand im Blick hat. Bis jetzt war es bei uns immer so, ländliche Region, immer irgendwie Grenznähe. Wisst ihr, was die Problematik ist, wenn wir kein Lebensziel haben? Wenn wir keinen inneren Kompass haben, dann ist die Problematik, dass unser ganzes Leben so aussieht, dass wir immer Stundenziele verfolgen. Wisst ihr, was ein Stundenziel ist? Ein Stundenziel ist, wenn ihr morgen in der Schule sitzt, auf die Uhr guckt, ist 11 Uhr und dann rechnet ihr zusammen bis Schulende, sind es noch 2,5 Stunden. Das ist ein Stundenziel. Und dann geben wir uns damit zufrieden, wenn wir dieses Stundenziel erreicht haben. Manche von uns haben vielleicht doch ein Monatsziel. Ein Monatsziel ist, wenn du ungefähr im April auf den Kalender guckst und die Wochen zusammenrechnest, wie lange es noch bis zum Urlaub ist. Das ist ein Monatsziel. Manche vielleicht haben auch Jahresprojekte und Jahresziele. Das muss dann das Gewächshaus fertig werden. Komm mal, was wolle, es muss fertig werden. Wisst ihr, das ist gut, wenn wir solche Ziele haben. Aber wisst ihr, wenn wir keine grobe Richtung haben, wo unser Leben hingehen sollen, verlieren wir uns in diesen Stunden, Monats- und Jahreszielen. Und unser Leben geht einfach vorbei. So, jetzt ist die Bibel voll solcher genialen Ziele. Ich nenne euch ein paar. Falls du im Reich Gottes Verantwortung hast und in der Gemeinde Verantwortung hast, gibt die Bibel dir ein Lebensziel. Ich lese es vor. So hab Acht auf dich selbst und auf die ganze Herde. Wenn du mit Kindern arbeitest, vielleicht in der Kindertagesstätte, in der Schule oder was weiß ich, dann gibt die Bibel dir ein Lebensziel. Psalm 127, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Das wäre doch genial, wenn ihr Lehrer und Lehrerinnen hättet, die vor der Klasse stehen, Montag früh, in der inneren Überzeugung, das, was vor mir sitzt, diese Personen sind eine Gabe des Herrn. Bitte benehmt euch auch so. Vielleicht bist du im Gesundheitswesen tätig und es piepst dich einfach nur noch an. In der Bibel findest du für deine Berufung ein Lebensziel. Wie oft sagt Jesus oder wird über Jesus gesagt, es jammerte ihn. Und dieses Jammern wird zum Ausdruck eines Helfens. Vielleicht ist das ein Lebensziel. Es gibt auch für die sämtlichen Geschäftsleute unter uns, für die Selbstständigen auch ein Lebensziel. Ist doch genial, wenn du im Inneren hast, ich habe 5 Zentner anvertraut bekommen und ich habe weitere 5 gewonnen. Damit ich sie im Reich Gottes einsetzen kann. Das ist ein Lebensziel. Hey, was willst du? Und das frage ich mich selber. Wollen wir uns in Stunden- und Tageszielen verlieren? Oder wollen wir wie der Philippus einen inneren Kompass haben? Weil das eine wusste er. Er wusste nicht, wer oder was kommt. Aber er wusste mit großer Sicherheit, es wird jemand sein, den niemand im Blick hat. Kommen wir zum Äthiopier. Ein Ausländer, der so ganz anders ist als der Paulus. Paulus hat gegen Jesus gekämpft. Der Äthiopier hat sich für Gott interessiert. Für ihn interessiert. Wisst ihr, und jetzt kommt er in den Tempel und ich will euch mal versuchen, das zu erklären. Er ist nicht Jude. Jetzt müsst ihr vorstellen, jetzt kommt dieser Schwarze in den Vorhof des Tempels. Und wisst ihr, was der erlebt? Der erlebt, mich hat niemand im Blick. Niemand sieht mich. Und dann geht er über diesen Vorhof und dann findet er diese Steine. Die standen dort. Man hat zwei ausgebuddelt, einer liegt im Museum in Jerusalem und einer in Istanbul. Wenn ihr mal dorthin kommt, könnt ihr euch die angucken. Wisst ihr, was auf den Stein stand? Für alle Nichtjuden weitergehen verboten bei Todesstrafe. Jetzt kommt der Äthiopier von Äthiopien angefahren mit seinem Wagen und steht vor diesem Schild und kommt nicht zu Gott durch. Keine Chance. Er wird nicht gesehen. Ein zweites. Er ist Eunuch. Jetzt machen wir gleich ein bisschen Biologie für alle Teenager, die heute da sind. Ein Eunuch ist jemand, der in Kindheitstagen, ein Junge, ein Knabe, so verstümmelt worden ist, dass er nicht zeugungsfähig ist. Ein Verschnittener. Und jetzt steht in der Bibel, dass kein Verschnittener, finden wir in 5. Mose 23, Vers 2, die Herrlichkeit Gottes sehen wird. Und jetzt denkt man, naja, der arme Kerl, und vielleicht wissen noch ein paar aus dem Allgemeinwissen, das sind dann die, die vor 200, 300 Jahren die hohen Töne in den Chören gesungen haben. Wisst ihr, da hängt viel mehr dran. Jemand, der so verstümmelt wurde, der hat ein Leben lang körperliche Beeinträchtigung. Der ganze Hormonhaushalt gerät außer Fugen. Das Wachstum ist gehemmt. Diese Menschen waren oft übergewichtig. Sie hatten eine wirkliche Körperform, die nicht, entsprechend waren der Normalität. Die waren gezeichnet für ihr Leben. Kaputt gemacht. Wirklich kaputt gemacht. Und ein drittes. Er ist reich und arbeitet unter einer Frau. Das ging nicht. Das mag in Äthiopien gehen, aber nicht in Jerusalem. So, jetzt kommt er dorthin und jetzt will der eigentlich Gott kennenlernen. Und er kommt nicht durch. Und das Einzige, was ihm geschenkt wird, ist, dass er am Tempelkiosk im Vorhof noch eine Illustrierte kaufen kann. Und da steht ein bisschen Jesaja-Text drin. Mehr ist für ihn nicht möglich. So, und jetzt kommt der Philippus an den heran, auf dem Rückweg. Und wisst ihr, was der Philippus da macht? Ich habe mal versucht, das aufzuschreiben, das ist so genial. Wisst ihr, der Philippus geht hin zu dem Wagen. Der Philippus bleibt dran. Der hört diesem Kämmerer in seinem Vorlesen einfach zu. Und als er die Möglichkeit hat, fragt er nach. Und dann nimmt er die Einladung an und steigt auf den Wagen. Das ist doch genial. Also ich habe in meiner Kindheit und Jugendzeit Evangelisten kennengelernt. Die haben eine und eine Viertelstunde geredet. Das waren für mich immer Menschen, die wahnsinnig viel reden. So wie ihr jetzt vielleicht denkt, hoffentlich hört er bald auf. Wir haben schon 6:07. Aber dieser Evangelist hier ist einer, der erstmal dranbleibt und zuhört und mal eine Frage stellt. Das ist für mich wegweisend. Wegweisend im Umgang mit Menschen. Und jetzt sitzt der Philippus bei dem neben den auf diesem Kutschbock. Und jetzt lesen die Jesaja 53. Wisst ihr, und jetzt legt der dem Kämmerer diesen alttestamentlichen Text ohne Umschweife, ohne irgendwelchen Schnörkel auf Christus aus und sagt, das ist Christus, von dem ist die Rede. Kreuz und Auferstehung. Er trug die Krankheit, er trug die Schmerzen. Und jetzt ist mir noch was aufgefallen bei der Beschäftigung mit dem Text. Der Kämmerer hatte nie Nachkommen, das ging nicht. Und er findet gerade die Textstelle, wo drin steht, dass auch Jesus keine körperlichen Nachkommen haben wird. Und es ist die Textstelle, wo drin steht, er nimmt auf sich unsere Krankheiten, unsere Schmerzen. Jetzt liest dieser verstümmelte Eunuch diese Worte. Und bekommt mit, der Jesus, der hat das, was mir angetan wurde, getragen. Wahnsinn. Das ist so ein geniales Wort für all die Menschen, die körperlich, aber auch innerlich kaputt gemacht wurden im Laufe ihres Lebens. Das, was der Philippus macht, ich habe es mal an drei Bildern versucht zu verdeutlichen. Wisst ihr, der hat einen Bibeltext und der Philippus weiß, dieser alttestamentliche Text, der Schlüssel für diesen Text ist Christus. Er liest diesen Text durch eine Brille und diese Brille ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und da Philippus baut dem Kämmerer eine Brücke. Und diese Brücke ist Christus. Verstehen wir, wie Altes Testament, Erstes Testament unweigerlich davon lebt, auf Jesus Christus hin ausgelebt und ausgelegt zu werden. Und dass von dort die Einladung kommt hin zu im Leben mit Christus. Und ein, was ist mir noch aufgefallen, was mir ganz wichtig ist. Philippus hätte ja auch nachfragen können und sagen können, lieber Kämmerer, wo warst du? Im Tempel in Jerusalem? Da kannst du nicht hingehen. Also das ist so eine eherne Staatskirche, das funktioniert nie. Diesen Tempel, das kannst du einfach weglassen, das funktioniert gar nie. Wisst ihr, der Philippus hätte erstmal das schlecht machen können, was der Kämmerer erlebt hat, das macht er nie. Ich finde, dass wir müssen ganz klar sehen, dass das Licht von Jesus, das leuchtet, ohne dass wir einen dunklen Hintergrund aufspannen. Natürlich gilt es, Wahrheit zu nennen, es gilt aufzudecken. Aber wisst ihr, wir müssen nicht Dunkelheit beschreiben, die Fehler komplett beschreiben, nur damit Jesus leuchtet. Jesus leuchtet auch so. Die Kraft hat er. Und jetzt fahren die beiden miteinander. Und jetzt kommen sie zum Wasserloch. In den Kinderbibeln ist dann immer, also ich finde das ja, ne, müsst ihr mal angucken, da ist dann so eine blaue Pfütze, da gibt es ein paar Schilfhalme und dann schwimmt noch eine Ente drüber im besten Fall. Das können wir vergessen. Das war ein dreckiges Wasserloch, irgendwo in der Wüste. So, und jetzt stellt der Kämmerer die Frage, gibt es ein Hindernis für meine Taufe? Wenn ich auf dem Kutschbock mitgesessen hätte, hätte ich mich gemeldet und hätte gesagt, ja. Nicht nur eins, es gibt viele Hindernisse, viele. Ich nenne euch ein paar. Ich hätte vielleicht gesagt, lieber Kämmerer, diese anderthalb Stunden auf der Kutsche sind kein Taufkurs. Und außerdem, lieber Kämmerer, wir würden von dir gerne ein Bekenntnis hören. Das haben übrigens die hier biblischen Autoren und die Texte abgeschrieben haben, auch über Jahrhunderte nie ausgehalten. Deswegen finden wir im 5. und 6. Jahrhundert an dieser Stelle den Zusatz, dass Philippus fragt, wenn du sagst, dass Jesus der Herr und der Heiland, ne, und der ist da gestorben und auferstanden ist, dann kann ich dich taufen. Das ist in den frühesten Textzeugen nicht enthalten. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Philippus oder der Kämmerer das nie gesagt hat, aber ich will mal das aufzeigen, wie das hier funktioniert. Und ich hätte diesen Kämmerer gefragt, wie sieht's denn aus, Kämmerer? Was hast du denn für Gemeindelandschaft bei euch so in Äthiopien? Gibt's eine ordentliche Gemeinschaft, wo man die Leute auch hinschicken kann? Und übrigens, wie sehen denn deine Gaben aus? Hast du schon mal Gedanken gemacht, wo du dann mitarbeitest? Ich will das nicht schlecht machen. Taufkurse sind gut, Mitarbeit sind gut, gabenorientierte Gemeindearbeit ist gut. Aber wisst ihr, was wir hier erleben? Wir erleben hier eine totale Natürlichkeit im Umgang, wenn Christus in dein Leben spricht und dann wird gehandelt. Ist uns ein bisschen verloren gegangen. Ist vielleicht auch normal, innerhalb von 2000 Jahren kann ein manches verloren gehen. Wisst ihr, zum Thema Taufe. Sie wird überstrapaziert dahingehend, wenn wir genau festlegen, wie die ablaufen muss. Wie viel Wasser ich brauche, in welchen Winkel ich eintauchen muss, damit die auch gültig ist. Aber es gibt noch eine andere Seite. Wir entleeren auch Taufe. Massiv. Wenn die einzige Konsequenz danach ist, eine Kirchenmitgliedschaft zu erhalten. Wir brauchen die Unmittelbarkeit zu Christus. Und dennoch möchte ich eine Frage stellen. Wisst ihr, es herrscht unter uns Frommen, und die spreche ich jetzt mal an, verschiedene Denkmodelle. Denkmodell 1, darf ich das zulassen? Ne? Darf ich zulassen, dass jemand getauft wird? Darf ich zulassen, dass jemand mitarbeitet? Darf ich zulassen, dass jemand Abendmahl bekommt? Darf ich? Wir erleben hier ein anderes. Wir erleben hier die Frage, darf ich es verwehren? Philippus hat sich nicht getraut zu sagen, lieber Kamerad, das ist mir zu heiß, das mache ich nicht. Er hat es gemacht. Ich kann eine Menge kaputt machen, wenn ich Menschen bescheinige, du bist noch nicht so weit. Ich kann eine Menge kaputt machen, wenn ich nur die Form will, aber den Inhalt gar nicht mehr sehe. Wir brauchen viel Weisheit und ein Leben und eine Glaubensform aus einer Christusbeziehung heraus. Ich weiß nicht, wem du gleichst. Dem Kämmerer oder eher dem Philippus? Wenn du ehrlich nach Gott fragst, wenn du gerade in deiner Lebenssituation nach Gott suchst, das eine will ich dir sagen, er will, dass du ihn findest und er wird sich finden lassen. Wir führen vielleicht hoffentlich kein verschnittenes Leben, aber oft ein verschüttetes Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du zum Heiligtum, zu Gott nicht durchkommst wie der Kämmerer. Weil da vorne auf der Bühne, da stehen die ganzen Edelfamilien und die Kinder, die so lächeln, immer so artig sind. Ich kann euch nur sagen, vergesst das. Gott will dich. Er will dich als Gotteskind, ganz egal, ob du einen Namen hast oder nicht. Oder vielleicht bist du ein Philippus. Und ich hoffe, du hast wieder den Mut, Wege zu gehen, loszulassen, dran zu bleiben, hinzuhören, Fragen zu stellen. Das eine ist klar. Als der Kämmerer aus dem Wasser kommt, ist Freude. Glauben bedeutet Freude. Und der Philippus, der ist auf einmal in Ashdod, einer der großen Städte im Gazastreifen, im Philisterland. Und wisst ihr, warum er dort ist? Weil es dort mit Sicherheit jemanden gibt, den niemand im Blick hat. Amen.